gutes Thema, ein provokatives Thema. Mach das Beste aus deiner Krise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele von uns haben Krisen. Der eine mehr, der andere weniger. So, mach das Beste aus deinem Leben, aus deiner Situation, aus deinen Problemen, aus deinen Plagen. Was es auch immer sein, mach das Beste. Wir müssen das Beste machen. Gott hat uns Hände gegeben, wir müssen arbeiten. Er hat uns Füße gegeben, ich muss gehen. Niemand geht für mich, niemand arbeitet für mich. So, ich muss alles selber tun. Er hat mir die Hände gegeben, er hat mir den Kopf gegeben. Ich muss selber denken, selber an die Sache rangehen, selber die Probleme lösen, selber beten, selber nachdenken, selber grübeln, selber forschen. Das ist mein Auftrag. So, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, Glaube bestimmt dein Schicksal. Ich glaube an Schicksal, denn das ist ein Pseudonym, wo Gott nicht unterschreiben möchte. So, und das passiert, das kommt, das wird, ja, das kommt auf einen zu, du kannst nichts dagegen tun, es ist da. Und dein Glaube bestimmt, ob ich so ende oder so ende. Ich habe das in der Hand, so das werde ich darüber sprechen. Ich lade dich dann für Sonntag wieder ein. Es geht um den Glauben, dein Glaube muss wachsen. Wir haben alle ein Maß an Glauben. Wenn du über eine Brücke gehst, du glaubst, dass der Architekt gut berechnet hat, dass die Brücke stabil ist und dass die Brücke nicht einstürzt, wenn du darüber gehst oder wenn 100 Leute darüber gehen. So, du glaubst an die Stabilität der Brücke. Wir haben alle ein Maß des Glaubens. Wir glauben, wenn ich meinen Autoschlüssel umdrehe, dass das Auto anspringt und läuft und ich weiterkomme. So, wir haben ein gewisses Maß an Glauben. Oder wenn du die Nachrichten hörst, du hast noch nie gesehen, dass da irgendwo jemand erschossen worden ist. Aber in den Nachrichten hörst du, da wurden da so und so viele Leute erschossen, das und das ist passiert. Du glaubst den Nachrichten. So, genauso auch im Geistlichen. Dein Glaube muss wachsen. Du weißt es, dass es einen Gott geben müsste, dass es ein höheres Wesen geben müsste. So, und jetzt muss der Sache nachgehen und ein bisschen grübeln. Das sind dort so die Themen. Ich freue mich für alle, die Gottes Wort hören wollen. Ich lade auch jetzt schon im Voraus und kündige schon an, vom 19. bis zum 25. September, September, nicht August, September wird Billy Smith hierher kommen und uns wieder dienen für ein paar Tage. Also ich freue mich, dass er diesen Dienst macht, immer noch macht. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. So, er soll noch dienen zu seiner Zeit, mit seiner Kraft und alles, was es ist. Und ich freue mich, dass der Mann sich nicht unterkriegen lässt. Auch der Teufel, wenn er einen angreift, und der Teufel greift uns alle an. Da ist keiner gefeit, jeder wird angegriffen, aber wir müssen dem Teufel widerstehen, und zwar fest im Glauben. So, mach das Beste aus deinem Leben, aus deiner Krise. Wir machen verschiedenste Krisen durch. Die Bibel nennt das Plagen. Diese Plagen bringen uns in die Freiheit. Je mehr Krisen du hast, desto freier, gelöster, entspannter wirst du. Sagst, Bruder, mal tut es, bitte. Doch, Krisen ist deine Chance zu deiner Befreiung. Mach aus deiner Krise das Beste. Nütze deine Krisen als Sprungbrett für die nächsten zukünftigen Erfahrungen. Krisen sind eine Zulassung Gottes, eine Fügung Gottes. Gott hat es gewollt. Er ist an seinem Büro vorbeigegangen, unterschrieben, genehmigt. Und das kommt auf dich. In deinem Leben passiert nur das, was Gott genehmigt hat, was Gott zugelassen hat. Gott will, dass du in deinen Stürmen, in deinen Kämpfen stark wirst, Muskeln kriegst. Das ist Bodybuilding, Spiritbuilding. Verstehst du? Wir bilden unseren Geist. Krisen sind der Wille Gottes. Lauf vor Krisen nicht weg. Bet dich nicht an den Krisen vorbei. Krisen erfüllen den Plan Gottes für dein und mein und unser Leben, für das Leben dieser ganzen Welt. Krisen wollen uns zu Gott bringen. Krisen treiben uns ins Gebet. Je größer die Krise ist, oh Herr, siehst du nicht, wie verderben? Denk an diese Schiffersleute, die dort auf dem See Genezareth waren. Krisen bringen uns zum Thron Gottes. Sie zeigen unsere Ohnmacht und die Allmacht Gottes. Das siehst du in den Krisen, Krisensituationen. Und hier kann sich Gott beweisen, in Krisenzeiten. Und gerne übersieht man die Tatsache, dass Krisen eine Chance beinhalten. Das ist meine Möglichkeit. Diese Riesen, die fresse ich wie Brot. Das sind meine Möglichkeiten. Kritische Momente, die irgendwo in deinem Leben passieren, sind Herausforderungen. Krempel die Ärmel hoch und sag, du, ich nehme jetzt mit dir auf. Mit den Problemen. Lauf nicht dein Problem weg. Das ist, was der Teufel möchte, dass du wegläufst. Und du läufst den Segnungen Gottes weg. In kritischen Momenten, wir können Gott finden. Gott erleben. Oder du kannst natürlich eine Krise, Krise ist immer ein Höhepunkt, da kannst du also Gott auch verlieren. Dass du sagst, Gott kümmert sich nicht um mich, der hat mich vergessen. Der hilft mir nicht. Viele verzweifeln im Glauben in der Krise oder andere finden den Glauben. Und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Es liegt immer an uns, wie wir uns der Realität, der Wirklichkeit stellen, wie wir uns verhalten. Wir können Angst haben und zittern und beben. Oder ich sage, Herr, hier bin ich, siehst du, ich habe Probleme, das Wasser steht mir bis hierher, bitte hilf mir. Hilf mir, dass ich schwimmen lerne. Ich habe neulich gelesen, oder im Radio kam das irgendwie, dass die meisten Jugendlichen heute nicht mehr schwimmen können. Verstehst du? Stell dir mal vor, da kommt die Sintflut wieder. Oder das Hochwasser. Was wollen sie da machen? So, es liegt an uns, wie wir den Dingen begegnen. Wir können Ja und Nein sagen. Oder wir können das Beste aus der Situation einfach machen. Unsere Haltung entscheidet. Deine Einstellung entscheidet zu der Sache, ob wir daraus was machen oder ob wir uns treiben lassen. Einfach jetzt, da ist es gekommen, nimm die Stunden, wie sie kommen. Oder ich sage, nein, ich mache was daraus. Ich mache was aus der Schwierigkeit. Die Krise entscheidet nicht. Du entscheidest in der Krise. Die Krise ist da und jetzt versuch was zu machen. Das, was du außen erlebst, wirst du auch innen drin erleben. Und deshalb, deine innere Einstellung macht den Unterschied aus. Nicht, was du äußerlich erlebst. Die Krankheit, das Unglück oder Unfall oder Todesfall oder was auch immer ist. Sondern wie wir das innerlich verarbeiten. Und manche verarbeiten schneller, besser, weil sie es schon geübt haben, weil sie schon genug Krisen gehabt haben. Und wir wissen, dass so, das geht alles vorbei. So wie es gekommen ist, so geht es auch vorbei. Wir bleiben fest an Gott, harren und vertrauen ihn. Wir können in der Krise uns verbunkern und verbarrikadieren. Wir können also uns gehen lassen. Oder ich kann sagen, nein, so nicht. Bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. Steht einmal in der Bibel. Wir sollen den Stürmen widerstehen und wir sollen dem Teufel widerstehen. In unserem Innern müssen wir sicher und überzeugt sein. Was will ich? Wie will ich diese Krise nützen? Was will ich daraus machen? Die Schweizer sind sehr clevere Leute. Ich habe 2 Jahre lang in der Schweiz gelebt und ich war erstaunt, was die Schweizer alles so können. Weißt du, die haben Haufen Berge und diese Berge kannst du manchmal gar nicht überqueren. Aber weißt du, die haben etwas gemacht, sie haben jeden Berg fast vergoldet. An jedem Berg ist wenigstens 1 oder 2 Seilbahnen. Sie schlagen Kapital. Du kannst aus deinen Problemen Kapital schlagen. Weißt du, Leute, die nichts erlebt haben, die können keine Biografie schreiben. Die können nicht erzählen, das habe ich erlebt und so weiter. Aber wenn du Kämpfe gehabt hast, Stürme gehabt hast, Schwierigkeiten gehabt hast, Krankheiten gehabt hast, eine Operation nach der anderen Operation, ein Verlust, ein Offenbarungseid oder was auch immer war, da kannst du sagen, und durch das alles hat mich Gott durchgetragen. Er hat mir geholfen. Wenn du keine Kämpfe hast, hast du auch keine Berichte. Gibt es keinen Report. Aber die Kämpfe, da kannst du was erzählen, wie du gekämpft hast. So, in unserem Innern, da entscheidet sich, ob wir hier im Schutzkeller uns fliehen und verstecken oder dem Feind auf den Leib gehen und sagen, warte mal, mein Gott und ich, wir werden auf dich zugehen. In Krisen ist es wichtig, dass du eine Zufluchtsstätte hast, dass du weißt, jemand steht hinter mir, nicht der Pastor und nicht irgendwie ein lieber Mensch oder Doktor. Nein, hinter mir steht der liebe Gott. Und das ist so wichtig, dass du stark in Gott bist. In deiner Krise, du weißt, Gott ist mit mir. Erst wenn es uns gelingt, Angst und Schmerz und Sicherheit und Rebellion und was auch immer ist, zu überwinden, dann wissen wir, das ist nicht von mir. Wenn Gott mir nicht geholfen hätte, ich wäre nicht durchgekommen. Ich wäre nicht durchgekommen. So, was immer sich in Krisenzeiten ereignet, legt es in Gottes Hände. Das ist mein erster Vorschlag, was ich hier mache. Ich werde einige Tipps geben, was mir geholfen hat. Das, was mir geholfen hat, glaube ich, dass es auch dir helfen wird unter Umständen. Das musst du nur jetzt auf deine Art versuchen zu lösen. Durch dein Fleischwolf gehen lassen, dann wird es deine Wurst werden. Also gebrauche du auf deine Art, verstehst du? So in Krisen, was mir geholfen hat. Wenn Krisen waren, ich habe es in die Hände Gottes gelegt. Herr, das ist jetzt eine Krise, hier muss ich durch, ich kann nicht allein, ich bin Feigling und ich muss ehrlich sagen, wir sind alle leidenscheu. Verstehst du? Wer möchte sich operieren lassen? Wer möchte sich da irgendwie durch die Schwierigkeiten durch? Aber wir müssen, uns wird nichts erspart. Und Gott sagt, ich will bei dir sein. In Krise entscheidet sich, ob wir noch eine gute Verbindung zu Gott haben, wie die Verbindung ist, ob die noch steht. Hört mich Gott? Versteht er mich? Verstehe ich Gott? Was will er mir durch die Krise sagen? Gott will durch die Krisen uns auch etwas sagen. Es kommt darauf an, ob wir wissen, dass Gott uns sieht. Dass Gott weiß, wie es uns geht. Weißt du, ich habe mit der Zeit ein Gottesbewusstsein entwickelt. Egal, ob der mich sieht oder ich was von ihm fühle. Ich gehe nicht mehr nach Gefühlen. Ich habe aufgehört, meine Gefühle groß da zu betonen. Gefühle sind das. Das ist so wie das Wetter. Einmal regnet es, einmal schneit es, einmal stirbt es. So die Gefühle sind da, aber die sind nicht maßgebend für mich. Maßgebend ist, ich habe schlechte Kleidung. Verstehst du? Das ist es. Du hast schlechte Kleidung und das ist alles. Und selbst im Regen und Sturm, ach, da kannst du noch ganz schön watt wandern und vieles andere machen. Das liegt an dir. Die meisten haben schlechte Ausrüstung. Wenn du eine gute Ausrüstung hast, kannst du ganz optimal deiner Krise begegnen. In Krisen entscheidet sich, ob die Verbindung zu Gott steht, ob du erwartest, kann Gott eingreifen. Er sieht mich und ich verlasse mich, dass er mich als Gott, als mein Vater, mich nicht in den Stich lässt. Ich bin sein Kind. Und meine Bibel sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Dass ich Essen brauche, dass ich Luft brauche, dass ich Wasser brauche, dass ich Urlaub brauche, dass ich Kleidung brauche. Verstehst du, Gott weiß. Und ich vertraue Gott, dass er im richtigen Moment eingreift. Wir haben ein schönes Lied von Martin Luther. Eine feste Burg ist unser Gott. Weißt du das? Bist du dir dessen bewusst? Gott ist meine Burg, meine Festung. Wenn das passiert, ich laufe in seine Festung, gleich die Treppe hoch oder die Rampe hoch und da kommt der Feind nicht mehr rein. Dann kann er stürmen, so viel er will, und toben, so viel er will. Weißt du, dass Gott dich beschützt? Das musst du wissen. Nicht abzählen. Ja, nein, ja, ja, nein, ja. Doch, verstehst. Nein, wir müssen aufhören zu raten. Wir müssen wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ich rate, dass mein Erlöser lebt oder ich vermute, dass mein Erlöser lebt. Ich vermute, dass Jesus mich sieht. Nein, er kennt mich durch und durch. Weißt du, dass Jesus im Boot ist bei dir? Dass er in deinem Leben ist? Die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen. Ich habe Jesus aufgenommen, ganz bewusst. Ich war dabei. Mir hat Jesus niemand eingeredet. Ich habe Jesus ganz bewusst aufgenommen. Komm, Herr Jesus, in mein Leben. Und er ist gekommen und jetzt ist er drin. Und jetzt geht er nicht mehr raus. Und er will auch gar nicht raus und ich möchte auch gar nicht ihn verlieren. Ich bitte immer wieder, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Das Leben wird immer schwieriger. Wenn du älter wirst, wird das Leben komplizierter. Deshalb, Herr, bleibe bei uns. Und dann bricht er mit uns das Brot. So, dieses Wissen ist vielen Menschen verloren gegangen. Vielen fehlt das Gottesbewusstsein. Sie wissen viel über Gott, aber sie wissen nicht, ist das für mich? Ist Gott für mich? Aber meine Bibel sagt, Römer 8, ist Gott für uns, wer und was kann gegen mir sein? Diese Krisen, die fressen wir wie Brot. Krisen, Riesen. Verstehst du, da ist alles drin. Wir fressen sie wie Brot. Wir müssen nicht Angst haben, die sind da. Das ist die Wirklichkeit. Ich bin kein Vogelstrauß, ich betreibe keine Vogelstrauß-Politik, dass ich meinen Kopf in den Sand stecke und sage, ich will nichts sehen, nichts hören. Nein, ich will mich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Probleme. Dann setzt man sich auseinander. Weißt, Gott ist mein Bündnispartner. Und wenn du das weißt, dass Gott dein Bündnispartner ist, durch die Taufe habe ich einen Bund deines guten Gewissens mit Gott geschlossen. Ich weiß, mein Gott und ich, wir gehören zusammen. Wir haben dort uns vermählt, verheiratet. Wir sind verschmolzen, wir sind eins geworden durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Was glaubst du, was wir für Partner sind? So, wir haben Gott auf unserer Seite und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns um die Verträge kümmern, die wir eingegangen sind. Auch das Kleingedruckte, das ist so wichtig, dass du das Kleingedruckte in der Bibel, das, was du auch gar nicht so richtig liest und lesen kannst, zwischen den Zeilen, was Gott dir versprochen hat. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und ich werde dich nicht verlassen, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durchs Feuer gehst, wenn du in Stürme kommst. Ich bin bei dir. Das sind Krisen. Wasser. Stell dir mal vor, wenn so eine Flut kommt, wenn das Haus abbrennt. Gott sagt, ich bin bei dir, wenn du durchs Feuer gehst. Erinnere dich immer wieder an deinen Bund mit Gott. Wenn du Krisen hast, nimm deinen Taufschein. Ist nicht unbedingt, dass du da jetzt ein Stück Papier rausholst, aber du weißt, ich bin getauft. Nicht nur besprengelt, ein bisschen mit Wasser. Nein, ich bin richtig durch Untertauchen getauft. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen und ich weiß, ich habe Ja zu Jesus gesagt und er hat Ja zu mir gesagt und das ist alles. Du weißt ja, wie beim Standesamt, wie schnell wird man verheiratet? In ein paar Minuten. Möchten Sie den Mann, möchten Sie die Frau nehmen und du sagst ja und das ist schon passiert. Und jetzt musst du zum Gericht gehen, wenn du dich lösen möchtest davon. Das ist nicht mehr so einfach. So, Gott ist deine Stärke. Und überleg einmal, in der Krise, wenn du schwach bist, wenn du müde wirst, Gott sagt, mach weiter, gib dich nicht auf. Sei deshalb so immer bewusst, er ist bei mir und du musst nicht zappeln in der Krise. Was mache ich? Brüder, könnt ihr mit mir beten, könnt ihr mir helfen? Geschwister, bete für mich und dann überall Rundbriefe verschicken und anrufen und telefonieren und gleich in die BZ reinsetzen. Ich habe ein großes Problem, die Welt geht bei mir unter. Nein, die Welt geht lang nicht unter. Pass auf, die steht noch bestimmt ein paar tausend Jahre oder noch viel länger. Die Welt geht nicht so schnell unter. Vertraue Gott und du gehst nicht unter. Halleluja, preis dem Herrn. Gott wirkt, und jetzt pass auf, er wirkt, wenn du stille bist, wenn du ins Bett gehst. Seid stille, ich will für euch streiten. Die Israeliten hatten ein großes Problem. Da Berge links und rechts vor ihnen, das Meer hinter ihnen, die Ägypter. Das war eine große Krise. Das ist die Krise, die wir Menschen durchmachen. Und wenn du eine Krise mal, wenn du diese Krise überstanden hast, dann kannst du die anderen Krisen, die jetzt kommen, mit Klacks erledigen. Und deshalb, du brauchst erst einmal eine gewaltige Herausforderung, eine große Krise, dass du sagen kannst, also guck mal, mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen, was die Miriam gesungen hat. Die Ägypter, der hat sie geschlagen. Gott wirkt, wenn du stille bist, nicht heulst. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du Krisen hast. Oh Gott, bitte hilf mir, Heiland, hilf mir. Geschwister, bete schnell, ich habe ein großes Problem. Nix. Still sein, Mund halten und einfach stehen und zusehen. Und der Herr sagt, morgen wirst du die Ägypter nicht sehen. Keinen einzigen mehr von ihnen. Vertraue deine Verbindung mit Gott, dass er mit dir, mit deinen Vorfahren, mit der Menschheit einen Bund geschlossen hat. Du bist ein Kind Gottes. Gott sorgt für seine Kinder. Halleluja, preis Gott. Hole deine alten Verträge heraus, das Gelübde, was du dem Herrn gegeben hast und die Verheißungen, die er dir gegeben hat. Hol die Worte Gottes, lies, lern sie auswendig. Hol deine alte, verstaubte Bibel wieder vor, am besten nicht moderne, neue Übersetzung. Nein, die alte Bibel, wo deine Oma schon drin gelesen hat. Und das, was für die gut war, ist für dich auch genauso gut. Was bei denen funktioniert hat, wird es auch bei dir funktionieren. Glaub mir das. Halt sie dann Gott vor. Ich werde nie vergessen, da habe ich einen Gottesdienst in Stuttgart West. Da steht plötzlich von hinten so ein großer Riese auf, kommt mit der Bibel nach vorne. Und da denke ich, liebe Zeit, jetzt gibt es eine Schlägerei im Gottesdienst. Das ist öfters schon passiert. Das ist nichts Neues, dass im Gottesdienst mal Leute da aufsässig und böse wurden. Unterwegs. Und lieber Gott, alles was hier drin ist, das will ich haben. Und dann sagt, was ist da drin, was willst du haben? Heiligen Geist. Und legt die Hände auf und schon babbelt er in anderen Sprachen. Und dann kommt sein Diakon, der auch mit dabei war als Beobachter, dass ja nichts falsch läuft, und sagt, ich will das auch haben. Und er kriegt auch zwei Stück, gleich so noch im Lauf des Gottesdienstes. Erwarte von Gott. Komm mit einem Hunger zum Herrn. So halte Gott die Verheißungen vor, trag sie vor, schreib dem Herrn einen Brief. Ist manchmal gut, dass wir Briefe schreiben. Du schreibst überall die Briefe, schreib doch einen Brief einmal an den lieben Gott. Lieber Gott, ich habe ein Problem, eine Krise. Und wir haben eine Krise, es kriselt bei mir. Dann hol deinen Taufspruch hervor, deinen Konfirmationsspruch. Geschwister, ich bin ganz offen. Weißt du, ich bin nicht mehr so eng, nur was die Freikirchler, was Charismatiker und Pfingstler da zusammenbrauen. Nein, bring deinen alten Konfirmationsschein, bring deinen Trauschein und dein Taufspruch, dein Segensspruch, deine Jahreslosung, bringst du vor und sag Gott, guck mal, du hast in diesem Jahr mir versprochen. Halt ihm vor. Deine Jahreslosung. Und verlass dich nicht so sehr auf menschliche Sprüche oder Sprüche von Philosophen oder irgendwelche Weissagungen. Nein, das, was der Herr dir gegeben hat, dir persönlich, dein Taufspruch, dein Konfirmationsspruch, dein Einsegnungswort oder irgendwas, was dir persönlich zuteil geworden ist, auf deinen Namen. Weißt du, die Verträge müssen auf deinen Namen ausgestellt sein, nicht also allgemein. Und dann halt sie fest. Und Gottes Worte sind stabil. Gottes Worte sind millionenfach bewährt. Verbinde dich mit diesen Worten Gottes. Das sind Funksprüche, Signale aus dem Jenseits, aus der anderen Welt. Das ist für dich. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ich bin manchmal verblüfft. So Taufspruch, das wirkt. Mein Taufspruch hat bisher gehalten und gewirkt, wenn ich mich daran gehalten habe und mich darauf wieder besinnt habe. Das hat mir immer wieder Kraft gegeben. Oder andere Sprüche, Segenssprüche, welcher Art auch immer. Weißt du, da haben sich Leute Gedanken gemacht, für dich gebetet, ein Wort dir rausgesucht. Das ist nicht zufällig so wie ein Orakel oder Horoskop. Nein, das sind rausgesuchte Worte, speziell für deine Situation. Und Gott wird dich nicht scheitern lassen, glaub mir das. Seine Worte sind dein tragender, fester Grund. Und wer diese meine Worte hört und glaubt und so weiter, der hat nicht auf Sand gebaut. Gottes Wort ist ein Fundament, gerade in den Krisenzeiten. Und gerade in den stärksten Krisenzeiten, du darfst wissen, Gottes Wort hält, was es verspricht. Deshalb in Josua Kapitel 1, Vers 5 bis 9, meditiere, denk drüber nach. Tag und Nacht, lass das Wort Gottes arbeiten in deinen Kämpfen. Und dann heißt es, und dir wird niemand widerstehen, dein Leben lang, nicht nur ab und zu mal und gelegentlich in irgendeinem Problem, nein, dein Leben lang, in deinen inneren Anfechtungen. Weißt du, Krisen, die schickt der liebe Gott, das sind therapeutische Wirkungen. Und Krisen haben heilende Wirkung. Wenn du, das ist die Seelsorge, die der liebe Gott macht. Die Seelsorge. Weißt du, er macht etwas und ja, es ist aktiv in deinem Leben, bringt dich auf die Beine, du musst etwas tun oder dich gehen lassen, aber du wirst herausgefordert. Herausgefordert. Die Krisen beschleunigen deine Reife. Ohne Kampf, keine Veränderung. Guck mal, durch Kriege ist die Grenzen Europas so verändert worden, dass die Welt wir gar nicht mehr kennen. Durch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und deshalb durch Kämpfe werden die deine Grenzen verändert. Krisen erlösen dich von deinem Ballast, bringen dich schnell ans Ziel. So Herbststürme, Frühjahrsstürme, die bringen dich ans Ziel. Du musst die Absicht Gottes verstehen. Warum sind die Krisen? Ich bete mich nicht an den Krisen vorbei, sondern ich stelle mich den Krisen. Ich sage, ja, gut, jetzt mach mal, probieren wir. Gott will aus den Trümmern deiner vergangenen Lebensphasen dich erlösen. Weißt du, da klebt noch so viel altes Zeug aus, was weiß ich woher. Gott will dich befreien. Und er hilft dir, von diesen Dingen loszulassen und dass du loskommst. Durch Krisen will Gott dir eine neue Perspektive geben. Und plötzlich entsteht eine neue Sicht. Mensch, und ich habe aus dir aus der Mücke so einen Elefanten rausgemacht. Und wie oft machen wir aus Mücke oder ein Pickelchen oder was weiß ich, einen großen Elefanten? Krisen sind normal. Natürlich sind Krisen keine angenehme Zeit. Da jubel ich auch nicht, Halleluja, danke Jesus. Verstehst du? Und spring gleich in die Luft. Nein, Krisen sind Stress. Jede Krise ist ein Stress. Krisen belasten uns anfänglich. Krisen entstehen durch Erschütterungen, durch Traumas, durch Schockerlebnisse, durch Verletzungen und Verwundungen, welcher Art auch immer. Krisen entstehen häufig, dass wir die Arbeitsstelle verlieren, vielleicht einen lieben Menschen verlieren, unsere Gesundheit den Bach runtergeht. Oder dass wir gar keine Orientierung mehr haben, wo bin ich jetzt, was ist jetzt mit mir los? Oder dass wir den Glauben verlieren. Gott erlaubt diese Dinge. Aber ich sage dir eines, durch all diese Krisen wirst du nur stärker und stärker und stärker. Ob du es das mir jetzt abnimmst oder nicht, ist mir egal. Krisen gehen unter die Haut. Gehen nach innen ans Herz. Sie können dich krank machen oder sie können dich gesund machen. Beides miteinander. Die Krisen können dich krank machen und dich gesund machen. Sie können Krebs verursachen oder können den Krebs verscheuchen. Beides. Krisen sind da. Es hängt ab, wie wir es erleben, wie wir es verarbeiten und wie wir zu der Sache stehen. Unversöhnlichkeit. Und jetzt werde ich ein bisschen praktisch. Unvergebenheit verursacht Krebs. Wer sich weigert zu vergeben, der macht sich krank, nicht die anderen, sich selber. Der schwächt sich selbst, sein Immunsystem. Unversöhnlichkeit ist so wichtig. Und deshalb kommen die Krisen. Dann ärgerst dich über jemand und dann wirst du selber krank dabei. Deshalb, wenn du erlöst werden möchtest, löse deine Krise. Löse dich das Problem. Trenn dich von diesem Problem. Sag, ich will damit nichts zu tun haben. Und Unversöhnlichkeit schadet uns nur selbst. Es reicht schon, dass mein Verstand schon schadet. Aber es schadet meiner Seele. Weil es ans Herz geht, ins Bewusstsein geht. Hör auf nachzutragen. Irgendjemand aus der Vergangenheit. Dieses Nachtragen. Und nur dann können die emotionellen Wunden heilen. Ich habe für die nächsten Tage eine Predigt, also ich habe diese Predigt jetzt bereits vorbereitet für Samstag und ja, insbesondere Samstag. Weißt du, der Gott erlaubt immer wieder, dass wir immer wieder mit dem gleichen Problem, mit gleichen Menschen, mit gleicher Krise immer wieder konfrontiert werden. Wir denken, bis wir sie gelöst haben, bis du die geknackt hast. Verstehst du, wir werden immer, du trennst dich, du läufst aus dieser Gemeinde weg, kommst in eine andere Gemeinde, da findest du noch fünf andere, die genauso böse sind und noch böser. Verstehst du? Deshalb löse lieber dieses eine Problem, wo du bist und knack die Nuss und du hast deine Ruhe. Je mehr du läufst, desto mehr vergrößert sich dein Problem. Und dann, wenn du Krisen hast, hör auf zu reden. Erzähl nicht den Leuten, ich habe eine Krise, Geschwister. Weißt du, je mehr du den Leuten die Krise erzählst, desto größer wird die Krise. Der weiß schon, dass du eine Krise hast. Sie weiß schon, dass du eine Krise hast. Und der weiß auch, dass du eine Krise hast. Da bist du schon 5 Leute. Und dann die Krise, deine Krise wird größer. Krisen muss man für sich behalten und selber lösen. Und nicht die anderen. Die Krisen sind nicht für die anderen da, die sind für dich da. Dass du sie löst. Und an der Sache gehst. Aber morgen dann mehr. Weißt du, wer nicht vergeben kann, kann auch nicht heilen. Wenn wir nicht vergeben, beherbergen wir Wut, Hass, Bitterkeit, Zorn, all das in unserem Leben. Da geben wir denen ein Zuhause. Unversöhnlichkeit schafft einen Zustand der chronischen Angst. Da wird alles Mögliche gefördert, die Krankheit. Mach aus der Krise das Beste. Sag, ja gut, das ist so und jetzt löse ich in aller Liebe, durch die Gnade Gottes. Erkenne, was dich krank macht und dann bekenne es Gott. Und sag es dem Heiland. Und wirf es aus deinem Leben, raus. Wie man das auch macht, das ist dann natürlich, muss selber nachdenken. Vertreib diese Dämonen, das sind negative Gedanken. Und lass sie los. Die Bibel sagt, lass los, die du gebunden hast. Und da kannst du fasten, so viel du willst, bis du grün und blau bist. Das wird dir nichts helfen. Da kannst du Leute beten lassen auf der ganzen Welt, das wird nicht helfen. Du musst loslassen, was du gebunden hast. Also lieber Gott, wenn ich im Himmel ankomme, dann werde ich dich bitten, straf sie richtig, oder ihn. Ja. Erkenne, lies Matthäus 18, wenn wir nicht vergeben, was dann passiert, dann wird auch Gott nicht vergeben. Dann wird Gott unsere Fehler behalten, alles, was wir falsch gemacht haben. Es geht ja um dich, nicht um die anderen. Vergiss die anderen, lass die anderen springen, wo sie wollen. Weißt du, was du tust, das tust du für dich selbst. Deshalb, Vater, Jesus lehrt in diesem Vater unser Gebet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die meisten wissen gar nicht, was für eine Belastung Wut und Hass in ihrem Leben sind, bis sie es vergeben haben. Und dann, das war so einfach. Aber ich habe es so kompliziert gemacht. Das war so einfach. Weißt du, du merkst erst, was das alles in deinem Leben verursacht hat, gemacht hat und so weiter. Bis du an diesem Höhepunkt der Krise gekommen bist, den Punkt erreicht hast, wo du sagst, jetzt reicht's, bis hierher, ich kann nicht mehr und jetzt muss das was passieren. Entweder so oder so. Und am besten ist es mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe, dass du löst. Ich vergebe, Vater, hilf mir. Zuerst wird mit dem Kopf vergeben, dann mit dem Herzen. Aber zuerst fängt es im Kopf an. Es fängt im Fleisch an und hört im Geist auf. Auch die Vergebung. So, jetzt muss was passieren. Und da passiert es auch was. Was ist es? Was verursacht diese Krise in mir? Du siehst manchmal den Leuten gar nicht an, aber die haben eine Krise. Sie brennen aus. Weil sie denken, ich muss was beweisen, ich muss was tun. Unsere Reaktion entscheidet über unser Fortkommen, unsere innere Einstellung, ob du vergibst oder nicht. Und ich kann sagen, nee, den will ich nicht vergeben. Aber was sagt Jesus, was hat das Evangelium gelehrt? Vergib, dann wird's auch den Menschen vergeben werden. Dann werden die Menschen frei. Wenn ihr die Sünden behaltet, werden auch ihnen die Sünden behalten. Und auch dir, natürlich, ganz gewiss. Verwundungen lösen Krisen aus. Und es hängt davon ab, wie ich meine Verletzung verarbeite. Ob ich die Verletzung Gott abgebe, ob ich verzeihe den Leuten, die mich so schikaniert haben, tyrannisiert haben und mir zugesetzt haben, mich gestresst haben. Eine Wunde schmerzt, solange sie nicht verheilt ist. Solange wir nicht Abstand davon bekommen haben. Deshalb bei Krisen ist es so wichtig, dass du Abstand der ganzen Geschichte bekommst. Und wie kriegt man da Abstand? Nicht mehr denken und nicht mehr dafür beten. Verstehst du, Gott abgeben und dann ruhen lassen. Weißt du, solange du, mein Vater, Bauer, verstehst du, Bauern haben so derbe Sprüche, mein Vater hat gesagt, wenn man in der Scheiße rührt, stinkt die Scheiße. Entschuldigung, aber so ist das. Ja, und wenn du die Sache rührst und immer wieder erzählst und immer wieder nachdenkst, dann stinkt's bei dir am allermeisten. Und du hast keinen Frieden, keine Ruhe. Erlebe deine Krise als eine Chance, entsorge die Sache. Nimm das, die Krise ist da. Und ich werde am Schluss noch einen Gedanken, was mir so inspiriert hat, oder eigentlich schon sehr lange her ist, was mich inspiriert hat und ich immer wieder mache, das ist mir nur jetzt bewusst geworden, wie man die Krise löst. Nimm die Krise als eine Herausforderung für dein persönliches Leben, zur Läuterung. Gott will mich reinigen. Gott will mich von negativen Belastungen befreien. Gott will mein Leben ausbessern. Weißt du, das sind lauter Beulen, das sind Verletzungen. Der hat mich angerempelt, dort bin ich angestoßen, da ein Kratzer. Weißt du, großzügig werden. Krisen machen uns großzügig. Nimm deine Krise als Chance, als eine Herausforderung, als eine Optimierung für dein Leben, als einen Schritt der Erneuerung, als eine Möglichkeit zu deiner Entfaltung. Ich kann vergeben. Weißt du, eigentlich kann nur Gott die Sünden vergeben, aber du kannst ein Stück weit lieben Gott spielen. Ich kann vergeben. Du, das ist Gnade, dass du vergeben kannst, dass du das gelernt hast. Bedenke, je mehr Angriffe du erlebst, desto mehr verfestigt sich dein Glaube. Je mehr Krisen du hast, desto stabiler wirst du, desto abgehärteter, desto abgebrühter wirst du, desto weniger setzt es dir zu. Und wir leben in einer gottfeindlichen Welt, in einer Welt, die lieblos ist und voller Ungerechtigkeit. Das sind wir mittendrin. Lauter Egoisten, Ellenbogen, Dschungelgesetz, das gilt heute. Aber du, wenn du das alles verarbeitest, wenn du das nicht tust, sonst bleibst du ein Schlaraffe. Verstehst du, wenn du das nicht vergibst? Ein Schlaraffe, der liegt nur am Boden, der rennt hinter jedem Propheten und jedem Pastor, jedem Heiler, jedem Befreier hinterher. Das sind Schlaraffer. Weißt du, aber Druck und Gegendruck, das macht dich stark. Und plötzlich lernst du zu widerstehen. Mich kriegt er nicht rum. Ich bin stark. In Jesu Namen. Je mehr du dich auseinandersetzen musst, je mehr Angriffe du hast und bekommst und so weiter, desto schärfer ist deine Waffe, dein Schwert. Ein doppelschneidiges Schwert bekommst du. Deine Waffen werden geschärft durch die Kämpfe. Deshalb, wir müssen, Krisen sind eigentlich für mich nichts anderes wie Trockenübungen irgendwo. Verstehst du? Ich muss da fechten und kämpfen und zusetzen und ja, alles dran setzen. Krisen. In den Krisen erlebst du die Liebe Gottes. Weißt du, da erlebst du, Gott trägt mich durch, Gott hält mich, der Herr ist mein Hirte, er führt mich, er verlässt mich nicht. Da erlebst du die Liebe Gottes und das gibt dir eine Sicherheit. Also Gott hat durch diese Krise durchgetragen, hier hat er durchgetragen, da hat er durchgetragen. Mensch, der hat mich schon in so vielen Krisen. In wie viel Not hat mir der gnädige Gott geholfen, sagt ein Psalmist. Weißt du, und plötzlich bist du so stabil und so stark und Gott kann dir dann anvertrauen, dass du sogar anderen eine Stütze bist. Aber zuerst musst du selber stark werden. Du kannst niemanden stützen und niemandem helfen, solange du selbst nicht durch diese Krisen stark geworden bist. Und deshalb, wenn du dich mal bekehrst, Petrus, stärke die anderen. Und Krisen ist, wo du dich wieder zum Herrn neu hinwendest und wieder den Herrn neu anrufst. Krisen, sie geben dir die Erfahrung, dass die Liebe Gottes genügt. Da musst du dich nicht anstrengen. Gott hilft mir. Ich muss nicht besser sein. Ich lebe von seiner Gnade. Ich bin abhängig von der Liebe Gottes, von der Gnade des Herrn. Das ist, was du in den Krisen erlebst. Nicht, Herr, nimm das weg. Nein, leb mit deinem Stachel, mit deinem Tyrannen. Verstehst du? Mit deinem Plagegeist. Oder wie die ganzen Kauze heißen. Leb damit. Und so weiter. Diese Erfahrung ist ein unheimlicher Zugewinn für dein Leben. Plötzlich hast du Frieden. Ach, auch wenn die Welt zusammenbricht, ich weiß, dass mein Gott lebt. Guck mal, Hiob ist stark geworden in diesen Krisen, was er durchgemacht hat. Wenn der Hiob das nicht alles durchgemacht hätte, wäre er nur ein Theoretiker gewesen. Und viele Christen sind nur Theoretiker. Die glauben an Herrgott, an einen allmächtigen Gott. Aber dass dieser allmächtige Gott sich um mich kümmert, mir hilft, mir beisteht, das haben sie vergessen. Wisse, echte Nachfolge durchläuft viele Phasen und Krisen. Echt, wenn du ihn mit Jesus nachfolgst, dann musst du alles Mögliche durchmachen. Dir wird nichts erspart. Nicht nur der Gläubige, sondern alle Menschen durchlaufen Krisen. Bloß der Gläubige kann das anders verarbeiten. Der weiß, mein Gott ist da. Der hilft mir. Und Gott will eigentlich allen Menschen haben. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Gott will auch den Ungläubigen helfen. Und wenn der Ungläubige betet, wird der liebe Gott auch dem Ungläubigen helfen. Egal, was er betet. Herr, Gott, Allah, Krishna oder was weiß ich, Gott wird ihm helfen, auch wenn er keine Ahnung hat, wer das ist. Aber durch die Durchhilfe wird er nach und nach erfahren, das ist Gott, der Allmächtige, der Daseinende Gott, der überall ist. So Krisen ist die Arbeit Gottes an uns, an alle Menschen. Was glaubst du, Menschen, die durch tiefen Krisen gehen, auch die Ungläubigen, an denen arbeitet der liebe Gott? An allen Menschen arbeitet der liebe Gott. Paulus sagt einmal, durch viel Trübsal, durch viele Krisen müssen wir in das Reich Gottes gehen, so wie der arme Hiob. Was uns anfänglich recht arg durcheinander bringt und durcheinander wirbelt, hilft uns zum Schluss zur Ruhe zu kommen. Ich lasse mich in die Hände Gottes fallen. Ich kann sowieso nichts tun. Verstehst du? Ich gebe die Ohnmacht zu. Und da reifst du. Dein Unglück, in deine Schwierigkeit reifst du. Jesus und Gott, und ich sage dir die Wahrheit, ich bin schon so lange im Dienst, muss es ehrlich bekennen, Gott mutet uns unheimlich viel zu. Es ist schrecklich, auf der einen Seite. Gott mutet uns unheimlich viel zu. Aber er geht mit uns diesen Weg und er ist diesen Weg schon gegangen. Also das, was ich durchlebe, das hat Jesus schon längst durchlebt. Deshalb war er da. Und wir entdecken Gott. Und ich sage dir, wir finden Gott in extremen Situationen. In Grenzerfahrungen. So an den Grenzen, wo es geht nicht mehr. Und in dem Moment kommt irgendwo ein Lichtlein her. Eine Hilfe. Wir erleben, wie er uns dabei begleitet. Er hat zum Beispiel in manchen Dingen ja die Strecke durchlaufen. Dann sagt er, guck mal, ich habe das Gleiche erlebt, was du gerade durchlebst. Ich bin verlassen worden, bin angespuckt worden. Man hat mir eine Dornenkrone aufgesetzt. Mich hat man gekreuzigt. Du bist noch gar nicht gekreuzigt, verstehst du? Das hast du noch gar nicht durchgemacht, aber ich habe das alles erlebt für dich. Und dann sagt er, es ist vollbracht, es gibt nichts, was ich noch nicht für dich getan hätte. Aber Herr Jesus, du kennst meine Situation nicht. Doch, der Herr Jesus ist in der Garage zur Welt gekommen, hat kein Bettchen gehabt, nur eine Krippe. Verstehst du? Und dann muss er gleich nach Ägypten fliehen in der zweiten Nacht. Wir erleben himmlische Dinge, wenn wir uns Gott überliefern. Und dann, aber zuerst einmal himmelschreiende Ungerechtigkeit, Nöte der Menschheit. Weißt du, unsere Ohnmacht, ich kann nicht mehr. Und Gott wird dir helfen, wenn du Gott um Hilfe bittest. Und wenn du irgendwie sagst, da muss doch der Allmächtige jetzt eingreifen. Viele Menschen wissen nicht, wie Gott heißt. Da heißt Jesus Christus natürlich. Das ist sein Name. Und er wird sein Volk selig machen. Aber dann reden sie von Allmächtigen und von dem da droben. Weißt du, die Gottlosen reden auch. Lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Da gibt es keine Atheisten mehr. Da beten sie alle. Oft erleben wir an uns selbst hautnah, dass manchmal zum Verzweifeln ist. Aber gerade diese Situation, wo wir fast verzweifeln, sind die wertvollsten Erfahrungen, die wir nachher hinterher einfach pointieren und sagen, das war, was Gott mir gegeben hat. Hier lernen wir dann an uns ganz andere Dinge, dann worüber man sich freuen. Gott hat mich durchgetragen, hat mich geführt, hat mir Kraft gegeben. Du lernst Gott zu vertrauen in der Krise. Hier lernen wir, mit wenig auszukommen plötzlich. In der Krise, in der Enge, bei der Schmalspur. Verstehst du, wo es nichts läuft mehr. Da lerne ich Gottes Fürsorge. Hier merken wir, was wichtig und unwichtig ist, worauf es wirklich ankommt. Da merken wir, in der Krise merkst du, wer dein Freund ist und wer nicht. Wem du vertrauen kannst und nicht. Den meisten Leuten darfst du gar nicht vertrauen. Pass auf, die passen gar nicht, verstehst? Die verlassen dich im letzten Moment. Wenn es darauf ankommt, gehen sie alle stiften. Und da siehst du, wer wirklich zu dir steht. Hier in der Krise bekommst du Mut zum Kämpfen. Weißt du, und plötzlich in der Krise entdeckst du neue Wege, neue Möglichkeiten. In der Krise versteht man erst den Menschen, was der Mensch ist. Versteht man andere Menschen. Und dann guckst du nicht mehr runter und sagst, ich. Dann plötzlich identifizierst du dich mit der Menschheit, mit anderen Menschen, denen noch dreckiger geht. Da Tolstoi erzählt eine Geschichte irgendwie aus Russland. Dann sagt er, da ist der Schuster, der jammerte, dass er keine Schuhe hat. Oder ein armer Mann jammerte, dass er keine Schuhe hat. Und sagt, ich jammerte, dass ich keine Schuhe habe, bis ich einen sah, der keine Füße hatte. Verstehst du? Wir jammern oft über nichtige Dinge, bis du siehst, der andere ist noch viel schlimmer dran. Hier in der Krise hört man auf, alles so selbstverständlich zu nehmen. Ach, das muss der liebe Gott mir geben. Hier hört man auf, menschlich zu denken. Hier wird man kreativ in der Krise, da machst du aus allem was. Dann nützt du deine Möglichkeiten und entdeckst deine Möglichkeiten. Du wirst sogar unter Umständen sogar noch ein Erfinder. Viele, viele Entdeckungen wurden gemacht in der Krise. Da lief nichts mehr. Deutsche haben unheimlich viele Entdeckungen gemacht in der Blockade, als Deutschland blockiert wurde. Da haben sie gut keinen Salpeter mehr bekommen, sie haben was anderes entdeckt. Schwarzpulver oder sonst was. Verstehst du? Und deshalb, die Blockaden, die Schwierigkeiten, die Krisen sind dir nicht dein Untergang. Du musst nur kreativ bleiben und dich bewegen. Hier in der Krise kommst du zu wahren Freiheit. Hier entsteht Dialog, Toleranz. Hier trifft man Entscheidungen. Hier kommt man vom Zweifel zum Glauben. In der Krise, da wird dein Horizont gesprengt. Hier in der Krise überwindest du deine Ängste. In der Krise, da tut man nämlich das Nötigste. In der Krise tut man nicht Belangloses und so weiter, so Nebensächliches. Nein, da tut man das Wichtigste. Hier kommt man zur menschlichen Größe und hier wird man treu zu sich selbst. Ich halte durch mit Gottes Hilfe. Und ich sage immer wieder, ich als Kind Gottes, ich halte mit Gottes Hilfe durch. Die anderen können was anders nehmen, aber ich nehme Gott. Gott ist mein Partner. Hier in der Krise weiß ich, und jetzt bitte halte ich auch fest, dass die Liebe das letzte Wort hat. In der Krise hat die Liebe das letzte Wort. Und da ist nur noch, da zählt nur alles. Da hört Glaube auf, da hört Weissagung auf, da hören Wunder auf, da hören Zungensprache auf, da hört Hoffnung auf, da hört alles auf. In der Krise, da bleibt nur eines, die Liebe. Und zwar die Liebe zu Gott, zu sich selbst und zu den anderen. Nur die Liebe zählt noch. Hier in der Krise versteht man erst das Erlösungswerk Christi. Hier begreift man, warum das alles so sein musste, dass Jesus sein Leben hingab. Und so weiter. In der Krise versteht man Gott. Wir verstehen Gott nicht, wenn da Sonnenschein ist. Nein, wir verstehen Gott erst, wenn es nicht regnet. Oder wenn es regnet und stürmt. Es musste so sein, sonst hätte Gott uns nicht aufgefangen und abgeholt. Deshalb mach aus deiner Krise das Beste, das Optimale. Gewinn Honig daraus, aus der Krise. Das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Weißt du, die armen Israeliten sind nicht, weißt du, die haben eine wunderbare Verheißung vom gelobten Land bekommen. Aber ich lese nirgendwo, dass nur Honig und Milch geflossen ist. Die mussten lernen, Honig zu holen und die Kühe zu melken. Von nichts kommt nichts. Mach aus deiner Krise das Beste. Viele haben Angst vor Veränderungen. Aber Veränderung ist gerade Krise. Da kommt ein neuer Lebensabschnitt. Kinder sind aus dem Haus. Ein neuer Lebensabschnitt. Oder du gehst in die Welt hinaus. Pubertät ist ein neuer Lebensabschnitt. Gehst in die Welt hinaus. Plötzlich ist Papa und Mama nicht mehr da. Das sind Krisen. Du kommst ins Internat oder was auch immer ist. Krisen haben etwas mit der Zukunft zu tun. Und wir haben Angst, was kommt auf mich zu. Aber wenn du weißt, wer bei dir ist, musst nicht Angst haben. Du weißt, mein Gott ist mit mir, mein Jesus ist mit mir. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Krisen bieten stets eine Chance zum Umdenken, zum Umkehren. Und Jesus erlaubt, dass du solche Dinge erlebst. Deshalb ist er extra mit seinen Jüngern über See Genezareth gefahren, nach Gadara, hat sich hingelegt und hat geschlafen. Und plötzlich kommt ein Orkan, ein Fallsturm, Fallwind. Krise bedeutet, was machst du jetzt? Verzweifelst? Oder du gehst zu Jesus, so wie diese Jünger. Meister, siehst nicht ihr Verderben? In der Krise hast du zwei Möglichkeiten. Weiter zu rudern und verderben oder zum Meister zu gehen und sagen, Meister, tu du was. Greif du jetzt hier ein. Wir brauchen in schwierigen Situationen, wir müssen unser Teil tun. Wir sind nicht im Schlaraffenland und wir sind nicht Schlaraffis. Wir müssen etwas tun, wir müssen etwas selber tun, so was wir können. Und dann, Herr, siehst nicht, ich verderbe, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte, meiner Gefühle, meiner Möglichkeiten. Krise bedeutet Trennung, Scheidung, Sichtung, Urteil, Beurteilung. Und deshalb, wie beurteile ich die Situation? Gott hat es gegeben, Gott hat zugelassen. Und ich bitte den Herrn, dass er das abwendet. Wir sollen ja beten, dass Gott nicht so schlimm kommen lässt. Matthäus 24, bitte den Herrn, wenn Flucht geschieht, wenn Krieg geschieht, wenn Not geschieht, bitte, dass es nicht im Winter geschieht und nicht am Feiertag. Also, dass es so wenig Schrammen wie nur möglich bekommt, das Leben. In Krisen beginnen viele zu zweifeln, zu urteilen und zu beurteilen und zu verurteilen. Oder sie beginnen zu glauben an die Macht und die Allmacht Gottes. So, Krisen sind vorprogrammiert in deinem Leben. Ich kann dir sagen, du kriegst noch eine ganze Menge Krisen, wenn du, ob du Christ bist oder kein Christ bist. Alle müssen da durch. Alle müssen durch Stürme durch. Du wirst älter, du wirst schwächer, du wirst kränker, du wirst ärmer. Die Inflation ist da und so viel ist es da. Krisen sind vorprogrammiert. Und jeder Übergang ist irgendwo mit einem Risiko verbunden. Plötzlich wirst du arbeitslos. Plötzlich, und so viele Leute werden arbeitslos. Wenn ich jetzt dran denke, da werden da 1.000 entlassen, da 6.000 und da 10.000 entlassen. Verstehst du? Ausgebildete Leute, qualifizierte Leute plötzlich. Weißt du, wenn Faulpelze entlassen werden? Nein, das sind Leute, die waren Manager. Einfach ihre Stelle. Deutsche Bank macht so und so viele Filialen zu. Verstehst du? Sie sind arbeitslos. Nur als Beispiel. Die ganzen Bankhäuser. Aber jetzt kommt Krise, will uns neue Möglichkeiten öffnen. Und wenn ein Bach versiegt, das hatte Elia erlebt, 18 Monate war wunderbar, die Raben kamen. Verstehst du, und haben ihren Schnitzel gebracht. Und jetzt plötzlich kommen die Raben nicht mehr. Und plötzlich das Wasser, der Wasserspiegel sinkt. Verstehst du, und da ist nichts mehr da. Herr, wie geht's jetzt weiter? Das war eine Krise. Gott will ihn weiterführen. Jetzt will er nach Sarepta ihn bringen. Und dort soll er ein Wunder erleben. Dort soll es weitergehen. Wenn ein Brunnen ausgeschöpft wird, wenn eine Leitung verstopft ist, wenn es mal nicht mehr wieder fließt, müssen wir weiterziehen, womöglich, oder weitergehen, etwas Neues ausprobieren mit unserem Leben. Ich ermutige dich. Wenn die verwendeten Mittel nicht mehr ausreichen, müssen wir was Neues uns einfallen lassen. Eine Krise ist ein Aufruf, ausgefahrene Gleise zu verlassen, Schluss zu machen und sagen, Gott, wir probieren was Neues. Aber Herr, schick mal wieder, ich habe schon lange keinen Raben mehr gesehen. Verstehst du? Vielleicht hat der Ahab alles erschossen, abgeschossen. Ja, was weiß ich, was da passiert ist, warum die Raben nicht mehr kommen. Krisen führen uns weg von der Norm hin zu einem individuellen Leben. Weg von der Norm. Und jetzt muss ich persönlich nachdenken. Da ist nicht mehr der Staat, das Arbeitsamt, Wohnungsamt und alle diese Ämter. Jetzt muss ich selber denken und was unternehmen. Durch die Krise entsteht eine Persönlichkeit. Durch die Krise. Ich ermutige dich. Werde ein Mensch, eine Persönlichkeit. In der Krise besinnt man sich wieder auf sich selbst. In der Krise besinnt man sich wieder auf seine Selbstheilungskräfte. In der Krise besinnt man sich auf den Heiligen Geist, auf Gott. In der Krise bricht man aus seinem Gefängnis raus. Man erweitert seinen Horizont und man entdeckt, ich bin einmalig, ich kann etwas unternehmen. Die Krise ist auch eine Erweiterung meiner Grenzen, meiner menschlichen Grenzen, körperlichen Grenzen. Was glaubst du, dann rennst du für dein Leben und um dein Leben. Vor der Krise sind wir oft ahnungslos und wir wissen nicht einmal, wie wir funktionieren. Aber in der Krise merkst du plötzlich, wie wichtig die Hand hochzuheben ist oder wie wichtig Fuß zu gebrauchen ist. Während der Krise wird die Arbeit schwer und da wird alles noch schwerer in der Krise. Und dann gibt es keine Hoffnung mehr. Weißt du, da ist plötzlich die Treue gefragt, da ist plötzlich gefragt, gibt es einen Gott, gibt es etwas Übernatürliches? Und hier beginnt Gott wieder aktuell zu werden in unserem Leben. Und nach der Krise spürt man, die Angst ist vorbei, ich habe sie überwunden. Du weißt jetzt, jetzt bin ich über den Berg. Das ist Krise. Nach der Krise siehst du plötzlich die Möglichkeiten und die Grenzen, wie sie sich erweitert haben. Also ich bin weitergekommen. Habe meinen Beruf vielleicht gewechselt. Da war ich nicht zufrieden, da war ich nicht glücklich da drin. Jetzt habe ich was Neues probiert. Nach der Krise bin ich viel gelassener, viel ruhiger. Oh, ich habe es losgelassen, weißt du, es belastet mich nicht mehr. Durch die Krisen macht Gott uns stark, Geschwister. Und deshalb sind wir auch in der Gemeinde. Deshalb gibt es auch Gemeindekrisen. Wir denken mal, Gemeinde, das ist Paradies. Von wegen, da gibt es die Schlange. Im Paradies hat es die Schlange gegeben. Ja. Im Paradies hat sogar gab es zwei Bäume, wo der Mensch versucht wurde. Das war nicht draußen irgendwo in der Wüste Arabiens. Nein, das war im Paradies. Sieh die Krise als deine Chance. Das Leben eines Christen ist nicht ein 100-Meter-Lauf. Das Leben eines Christen ist ein Marathonlauf. Puh, 42 Kilometer, noch ein bisschen was. Krisen kommen, weil wir unsere Schwächen und Fehler plötzlich merken, du, ich habe Fehler. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht vollkommen. Und viele scheitern oder werden entmutigt, depressiv, enttäuscht und frustriert und verbittert, weil sie mit Krisen gar nicht gerechnet haben. Ja, ich glaube an Jesus, Halleluja. Aber erst wenn du anfängst zu glauben, merkst du, was Krisen sind. Du wirst nicht vollkommen. Und viele haben damit nicht gerechnet, haben die Krisen nicht eingerechnet. Und deshalb sind sie enttäuscht. Weißt du, wenn du mit Krisen rechnest und das weißt, das ist geplant, dann weißt du ganz genau, darauf bereite ich mich vor. Stürme werden kommen, Schwierigkeiten werden kommen. Wir müssen Abschied nehmen, ihr Lieben, vom Feierabendchristentum. Weißt du, jetzt bin ich erlöst. Welch Glück ist erlöst, Herr, durch dein Blut. Vergiss es. Die Erlösung ist ein Stress. Die Erlösung ist ein Stress. Krisen entstehen, wenn wir plötzlich ohne Leitung sind. Ja, ich habe den Heiligen Geist. Wo ist die Salbung? Wo ist die Offenbarung? Gott lässt uns zappeln. Und ich sage dir, deshalb hat Gott uns einen Kopf gegeben, damit wir unseren Kopf gebrauchen, damit wir unseren Geist gebrauchen, damit wir unseren Willen gebrauchen, unseren Verstand gebrauchen, unsere Gefühle gebrauchen, unsere Vernunft gebrauchen. Und jetzt, der ist nicht da. Und er hilft uns nicht. Und ich muss dich sagen, so hat Gott mich gelehrt. Er hat mich verlassen. Und in der Gottverlassenheit habe ich Gott gefunden. Habe Gott in mir gefunden. Halleluja. Gott in mir. In der Gottverlassenheit. Deshalb, ich sage dir, Atheismus ist gar nicht so verkehrt. Verstehst du? Wo ist der Herr? Wo ist Gott? Deshalb, lies mal von Gideon. Da kommt der Gideon und sagt, als der Herr ihn beruft, ja, guck mal, wir haben gehört, was Gott bei den Vätern gemacht haben. Und jetzt, bei uns ist nichts los. Wo ist der Gott, der Zeichen und Wunder wirkt? Der ist gar nicht da. Gott will, dass der Gideon Zeichen und Wunder wirkt. Dass er ausruft, auf, wir schlagen die Midianiter. Und er kriegt 300.000, 30.000 Leute zusammen und ein paar mehr. Und dann sagt Gott, das ist viel zu viel. Junge, komm, reduziere. Die blöd sind und die feige sind, die verheiratet sind, gehen, die sollen alle nach Hause gehen. Und dann bleiben nur noch am Schluss 300 übrig. Und mit diesen 300 Leuten jagte die Midianiter auf die Flucht. Deshalb, so überwindet man die Krisen. Und wir sind alles streitbare Helden. Und wir sollen nur das in uns erwecken. Das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und er will, dass du wieder glaubst. Der Teufel will die Gläubigen platt drücken, platt walzen. Er will ihnen den Glauben nehmen, die Hoffnung nehmen, die Vision zerstören und rauben. Und Gott will, dass du dich wieder findest. Du sollst herrschen. Gott hat uns berufen zum Herrschen und Regieren. Das ist unsere Berufung. Deshalb fang an, für Gott zu leben. Krisen können uns killen, können uns zerstören, entmutigen und können uns ruinieren. Aber Krisen können uns auch aufbauen, nach vorne bringen. In Krisen können wir besser werden oder bitter werden. Beides ist drin. Es kommt auf unsere Reaktion an. Weißt du, welche Haltung ich einnehme der Krise gegenüber? Du streitbarer Held, Gideon. Ja, aber Herr, ich weiß, es geht nicht so. Doch, fang an. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt, egal ob du zum Briefkasten um die Ecke gehst oder die Reise nach China antrittst. Das ist der erste Schritt. Du musst anfangen. Und wenn du einmal anfängst, wenn die Sache anfängt zu rollen in deinem Leben, da kann die Lawine nicht mehr aufgehalten werden. Die Krise ist eine schmerzhafte Zeit, muss ich zugeben, aber es ist ein Heilungsprozess, die Krise. Und ein Heiligungsprozess, das ist die Krise. Du glaubst gar nicht, wie gewaltig die Krise ist. Und jetzt geht jemand vielleicht nach Hause und sagt, lieber Gott, schick mir ein paar Krisen. Die kommen von selbst, du musst nicht darum beten. Die Krisen kommen von selbst, die musst du nicht suchen. Gerade in der Krise, da wird dir der Stachel gezogen. Das, was du so versucht hast zu verdrängen, das wird auf göttliche Art und Weise entfernt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich sage, Stachel wird überwuchert von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von der Güte Gottes. Und du sagst, merk mir nicht. Krisen ist das Lernpotenzial des Lebens. Hier lernst du Dinge, die du sonst nie lernen würdest. Durch die Schwierigkeiten. Deshalb, Gott beteiligt sich an deiner Krise. Und du solltest Gott beteiligen und ihn einschalten und sagen, Vater, du siehst, du bist ja mein Gott. Ich rechne mit dir und ich tue das, was du mir sagst. Dein Wille geschehe. Und Krisen sind der Wille Gottes. Dein Wille geschehe. Nicht nur Herrlichkeit und Lob und Dank. Oh, Glory, Glory, Glory. Halleluja. Nein, das ist nicht Gottes Wille. Das ist im Himmel, das ist weit weg von hier. Gottes Wille geschieht hier auf Erden, da wo ich leide, wo ich kämpfe, wo ich sterbe, wo ich arbeite. wo ich kratze und abkratze, da passiert die Liebe Gottes und der Wille Gottes in meinem Leben. Willst du aus der Krise rauskommen? Ich gebe dir einen Tipp. Wenn eine Krise ist, oft beharren sie auf ihr Recht. Oh Gott, ich habe ein Recht, ein Wunder, dass du ein Wunder in mir tust, eine Gebetserhörung. Ich kann dir aufzählen, die meisten Männer Gottes waren krank. Der eine hatte Prostata, der andere hatte Magengeschwüre. Alle diese Heiligen, geh mal durch. Ich nenne keine Namen. Da fällst du womöglich auch vom Glauben ab, wenn ich dir den Namen nenne. Aber all diese großen Männer und Frauen Gottes, die sind durch die Hölle gegangen. Die haben Krisen gehabt. Aber sie haben sich bewährt bis zum Schluss, bis geht nicht mehr. Und denk an Martin Luther. Der war nicht der Gesündeste. Der hat große Probleme, gesundheitliche Probleme gehabt. Aber dann hat er gepredigt, Bücher geschrieben von 3000 Seiten. So ein Buch habe ich zu Hause noch von ihm. Weißt? Ja, der war fleißig, der hat gepredigt. Natürlich. Und das ist nämlich, was ich sagen wollte. Weißt du, man darf sich nicht aufgeben. In der Krise darfst du dich nicht aufgeben. Die Krise muss mit göttlichen Mitteln gelöst werden, auf übernatürliche Art und Weise. Und die Krise wird gelöst, wenn wir demütig sind. Die Demütigen kommen ganz schnell aus der Krise raus. Herr, dein Wille geschehe. Erst als der Hiob sagte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Wille des Herrn sei gepriesen. Und er Gott gelobt hat, da kam er raus. Krise hat etwas mit unserer Selbstbestimmung zu tun. Bisher habe ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, sagt der alte Hiob. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gott, du verlässt mich nicht, auch wenn der Teufel gegen mich angeht und kämpft. Krisen muss man aushalten und gestalten. Und man darf sich nicht gehen lassen, in aller Liebe. Ein paar Aspekte der Krisenbewältigung, ganz schnell. Zuerst einmal eine echte Bestandsaufnahme musst du machen, dir die Klarheit verschaffen, worum geht es denn? Seit wann geht es mir so? Durch was wurde die Krise ausgelöst? Kann ich was dafür? Können andere was dafür? Wer kann was dafür? Verstehst du, beim Hiob war es der Teufel, der was dafür kann. Und Gottes Geist ist ein Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist wird dir zeigen, was los ist. Und der Heilige Geist wird sagen, du, da ist noch ein Hähnchen zu rupfen. Da muss man eine alte Rechnung bezahlen. Weißt du, die Hungersnot, die in Israel da war und dann die Söhne Jakobs nach Ägypten pilgern wollten. Gott ließ die Hungersnot kommen, ganz bewusst. Das erste Jahr haben sie noch gemanagt. Das zweite Jahr ist das Getreide ausgegangen. Aber ich habe gehört, in Ägypten gibt es noch Brot. Da ist ein Präsident, der verkauft das Brot aus den Lagerhäusern des Pharao. Geht hin und guckt nach Brot. Und verstehst, und Gott bringt Josef und die Brüder zusammen, weil hier eine Geschichte heilen muss. Weil hier Versöhnung stattfinden muss. Weil hier die Familie zusammengebracht werden muss. Geht hin und die gehen ins Löwenrachen. Verstehst du? Und der sitzt auf dem Thron und er sieht, wir sind Männer, da kommen die lieben Brüder, wir sind Söhne eines redlichen Mannes, wir sind Gläubige, wir sind Kinder Gottes. Schlawiner waren sie. Schlawiner, Gauner waren das. Der Heilige Geist deckt auf, deshalb passieren Krisen. Weißt du, wenn Gott arbeitet, er deckt auf und Gott deckt zu. Da wird so, hier wird was aufgearbeitet, ihr Lieben. Da bekommst du Selbsterkenntnis. Und das ist die größte Erkenntnis, die es überhaupt gibt. Nicht, wenn du da in der Bibel was gelesen hast und dann dir ein Bibelspruch in die Augen gesprungen ist. Nein, Selbsterkenntnis. Ohne der Wahrheit kommen wir nicht weiter, ihr Lieben. Und deshalb die Wahrheit über sich selbst. Viele verschieben die Schuld zu den anderen und denken, der ist schuld und die sind schuld. Nein, Gott zeigt dir plötzlich, du bist der Mann. Wegen dir ist das und so weiter. Und nur wenn man das Problem kennt, kann man es lösen. Und das meiste, wenn du ehrlich bist, das Problem liegt bei dir und bei niemand anderem. Auch nicht beim lieben Gott, auch nicht beim Teufel. Der arme Teufel leidet schon genug. Du musst den Teufel nicht noch belasten mit deinen Problemchen. Du bist es, der verursacht, der die Dinge hier irgendwie aufgerissen hat. Weißt du, wir arbeiten all das durch und uns auf in unserem Leben. Gott will unsere Mündigkeit. Deshalb lässt er Dinge zu. Zuerst ist ein starker Nothelfer. Durch wie viel Not hat Gott mich durchgetragen? Und plötzlich sagte er, du, Jetzt muss ich dir selber helfen. Anfangs sind wir alle, hilf mir aus der Not, Christen. Hilf mir aus der Not, Herr. Wir brauchen dich, wir haben den Karren verfahren und so weiter. Und der Herr hilft uns, den Karren aus der Schlamassel zu holen. Und dann merken wir, du, wir brauchen die Hilfe von oben immer wieder. Und Gott erlaubt die eine Situation, dann kommt die nächste Situation und so wird Punkt für Punkt aufgearbeitet in unserem Leben. Wir gewöhnen uns natürlich immer an der Durchhilfe Gottes. Er hat mich geholfen. Dass es jetzt immer so geht. Nein, so geht es nicht, meine Lieben. Das nächste Mal musst du selber lösen. Aber er hat gezeigt, ich löse dich, ich helfe dir. Der Durchbruch ist da. Und wenn der Durchbruch einmal da ist, musst du weitermachen. In deiner Kraft. Wir gewöhnen uns an die Durchhilfe Gottes, an Gottes Beistand. Er macht es so gut, so perfekt. Und wir bleiben, hilf mir aus der Not, Christen. Wir bleiben so. Und wir denken, das ist normal, diese Rettung, diese Art der Rettung. Und dann werden wir bitter und enttäuscht, wenn es nicht so geht. Gott sagt, jetzt bist du dran. Jetzt löst du, jetzt geh du hin. Anfangs brauchen wir Trost und Hilfe und Beistand. Anfangs genießen wir die Rettung. Aber das ist nicht ewig so. Gott hat uns zum Regieren eingesetzt. Gott hat uns zum Befreien eingesetzt. Gott hat uns zum Heilen eingesetzt. Anfangs geht es um die Erfüllung unserer Bedürfnisse und Wünsche und dann deckt Gott die Wünsche und deckt die Bedürfnisse und jetzt sagt er jetzt, mach du. Anfangs sind wir ausgebrannt, ausgehungert, unterernährt, jetzt werden wir hochgepäppelt und jetzt kämpfe. Anfangs sind wir verletzt, anfangs sind wir verwundet, müssen gepflegt werden, müssen ja, verarztet werden, sind unselbstständig, aber dann in dem Moment, wo wir wieder auf die Beine sind, dann sagt der Herr, und jetzt zieh fröhlich deine Straße und jetzt arbeite. Alle Babys brauchen Anfangshilfe, so auch alle Christen. Bitte lasst uns reell und nüchtern sein, das ist das Normale. Alle Babys werden versorgt zuerst mal und geschaukelt und kriegen ihren Nucki. Alle Babys sind auf die Hilfe anderer angewiesen, auf die Versorgung anderer und sie können nichts aus sich selbst, aber dann irgendwann sind sie so selbstständig, dass man sie auf das Schlachtfeld schicken kann. Weißt du, irgendwann sind sie dann erwachsen, aber es gibt Christen, ich habe hier von einer Gemeinde, also das war ein Mitarbeitertreffen in einer charismatischen Gemeinde in Berlin, in aller Liebe, Gott möge sie segnen, wo sie auch immer sind. Und das ist eine Mitarbeiterversammlung, eine Vision, da kriegt jemand eine Vision, da wurde gleich über den Mund gefahren bei dieser Vision. Nein, das wollen wir nicht hören. Und dann, das Bild war so, ich sehe hier in der Gemeinde lauter Kinderwege. Halleluja! Aber nein, dann sagt er, warte mal ab, da sind nicht nur lauter Kinderwegen. In diesen Kinderwegen stecken Erwachsene, da gucken Füße raus, da gucken Hände raus, die hängen, weißt du, und die wollen immer geschaukelt werden. Weißt du, das sind Christen, die wollen immer geschaukelt werden. Die werden nie erwachsen, die kommen nie aus dem Kinderwagen raus. Ein Bild, das hier in Berlin passiert ist, als wir kurz hier waren. Weißt du, das sind liebe Gotteskinder. Lass uns aufhören mit den lieben Gotteskindern. Die müssen wachsen, die müssen reifen, die müssen stehen. Die müssen nicht nur Babys sein, nicht nur Jünglinge sein, sie müssen Väter und Mütter in Christus werden. Aber das kannst du nur durch Krisen. Was machen die Tiere? Die Vögel, die schmeißen ihre Jungen, sobald sie Federn haben, aus dem Nest raus. Jetzt flieg, jetzt lern selber in Freiheit zu leben. Jetzt lern selber mal mündig zu sein und nach Futter zu suchen. Weißt du, Jakob, die erste Nacht, da muss es schrecklich bei ihm gewesen sein, als er auf der Flucht war nach Mesopotamien. Die erste Nacht unter dem freien Himmel. Und er sieht das wunderbare Bild von der Himmelsleiter. Das war etwas Wunderbares. Aber dann war es vorbei mit den Wundern. Jetzt muss er selber auf seine eigenen Füße stehen. Jetzt muss er schuften. 7 Jahre für die Rahel. Aber ich habe Lea ins Bett gekriegt. Dann 7 Jahre für die Rahel und dann für die Schafe und so weiter. Die erste Nacht war ohne Vater, ohne Mutter, das war schrecklich. Weißt du, er stand vor seinem Scherbenhaufen und da hat sich Gott erbarmt. Und ich werde mit dir sein und ich werde dich behüten und so weiter. Und dann sagte, lieber Gott, wenn du das wahr machst in meinem Leben, dann will ich hier dir einen Altar bauen, ein Betel, eine Kirche oder Kapelle oder Bethaus. Es ist wichtig, dass du Gott erlebst, dass du einen Durchbruch erlebst. Aber dann musst du in diesem Durchbruch weitermachen. Selber weiterkämpfen. Und dann bleibst nur du übrig. Das Hilf mir aus der Notsystem und Syndrom muss irgendwo aufhören. Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 11, als ich noch ein Kind war, redete und fühlte und dachte ich wie ein Kind. Ist okay. Niemand sagt was dagegen, als anfangs am Anfang deines Lebens, dass du so denkst. Aber dann, als ich erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Viele Christen haben das nicht getan, bis heute nicht, und sind schon 40 Jahre auf dem Weg. Gott will, dass wir einfach aus den Windeln mal rauskommen, aus der Hilflosigkeit, aus der Gebrechlichkeit, dass wir rauskommen. Dass du jetzt selber mit Gott redest und nicht immer Fürsprecher brauchst und Fürbitter brauchst und ein Nuki oder ein Vermittler oder jemand anders. Ich muss selbst jetzt mal nach Futter suchen und nicht immer, wo ist meine Milch? Wo ist meine Flasche? Wo ist das? Ich finde, du musst selbst deine Nahrung suchen, für deine Nahrung arbeiten. Jetzt musst du lernen, mit Gott alles zu besprechen, in der Krise. Gott hat dir in einer Anfangskrise geholfen, als du zum Herrn kamst. Und jetzt musst du selber die Verantwortung für dein Leben übernehmen, deine Entscheidungen treffen. Jetzt musst du selbst Gott gegenüber verantworten, was du tust und was du nicht tust. Und selbstständig mit Gott handeln und arbeiten und gehen. So erfülle deinen Auftrag mit Freuden, mit Elan und mit Sicherheit, dass es von innen dann rauskommt. Jetzt musst du selber das machen, nicht nur den Priester machen. Weißt du, wir haben eine Priesterkirche. Die katholische Kirche hat uns versaut. Der Priester macht es. Nein, du bist der Priester, du bist der König. Ich bin mir Gott und seiner Gnade bewusst und ich bin so Gott dankbar, dass ich mündig werden konnte, dass ich auf meine eigenen Füße stehen durfte. Und ich musste lernen, Gott zu vertrauen, in Kleinigkeiten zuerst einmal. Und durch diese Kleinigkeiten werden wir stark. Und wir brauchen Ermutigung von Zeit zu Zeit. Das kriegst du. Aber dann musst du andere wieder ermutigen. Und in dem Maß, wie du andere ermutigst, wirst du selbst ermutigt. Was glaubst du, durch die Predigten, die ich hier halte, werde ich selber ermutigt. Nicht, dass ihr was kriegt und profitiert. Ich profitiere am allermeisten. Durch die Vorbereitung schon allein. Ermutige andere. Erzähl anderen was von Jesus. Wenn man reif ist, man braucht keinen Schnuller mehr. Dann rennt man nicht mit jeder Kleinigkeit zum Herrn. Gott sagt, das löst du mal. Ja, mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater im Himmel? Was meinst du, das ist dein? Bedien dich. Du bist ja zu Hause, du bist dein Chef hier zu Hause. Viele Christen haben keine Ahnung, wo sie sind. Wenn du im Reich Gottes bist, wenn du dem Herrn dienst, das, was dem Vater im Himmel gehört, was Jesus gehört, was dem Heiligen Geist gehört, das ist auch ein Stück für dich bereit. Bedien dich. Aber dann brauchst du wieder Streicheleinheiten. Nein, verlass dich nicht auf dieses Hilf mir aus der Not-Syndrom. Verlass dich auf den Herrn. Gott ist mir inzwischen so oft begegnet. Verstehst du? Und so oft in der Krise hineinschlittern lassen. Und dann hat er mir geholfen. Und jetzt weiß ich inzwischen die Gangart Gottes. Wie er arbeitet so. Seine Methode. Ich kenne seine Wünsche ein bisschen. Ich kenne seine Stimme. Weißt du, ich kenne seine Ideale. Ich weiß, was Gott will. Sein Wesen, seine Methode, seinen Willen. Ich kenne mich im Wort Gottes ein bisschen aus. So langsam blicke ich durch. Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Und so löse ich die Krisen. So löse ich meine persönlichen Krisen. Gott fordert uns auf zur Stärke. Weißt du, Gott fordert uns auf, seid männlich und seid stark. Das gilt für Schwestern genauso. Da soll die Schwester mächtig sein. Und viele Siege wurden im Volk Gottes durch Frauen errungen. Esther, Judith und viele andere mehr. Deborah. Seid männlich und seid stark. Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Seid stark in dem Herrn und in seiner Macht. Weißt du, weise den Geist der Panik zurück und sag, nein, ich fürchte mich nicht. Ich weiß, Gott ist bei mir. Die Kraft Gottes ist in mir. Gott will, dass du stark bist in deiner Schwachheit. In deiner Trägheit, in deiner Müdigkeit und Schlappheit. Und Gott erlaubt Tests in deinem Leben. Kannst du mir vertrauen, mein Kind? Kannst du das? Traust du das zu? Reiß dich los vom Geist der Entmutigung und Verzweiflung. Deine Haltung entscheidet, wie du zu Gott stehst und zu dir selbst. Wie du deine Grenzen ausweitest und deine Grenzen besetzt. Du musst Gott sehr gut kennen. Das ist so wichtig. Kenn deinen Vater im Himmel. Und dann versuch ihn zu imitieren, zu verwirklichen. Lebe in der Beziehung zu Gott. In der Verbindung, hab ständig Kontakt mit ihm. Werde bekannt mit Gott. Sei ein Freund Gottes. Das sind Dinge, die in deinem Leben passieren müssen, wenn du Krisen überwinden möchtest. Bedenke, Erschütterungszeiten sind Aufbauzeiten für dich. Entwicklungszeiten sind Zeiten der Wirkung Gottes. Wie löst man seine Krise? Noch ganz schnell. Hör auf, Probleme zu beschönigen. Probleme sind Probleme. Krankheit ist Krankheit. Not ist Not. Armut ist Armut. Was weiß ich? Dramatisiere nicht. Also beschönige nicht, dramatisiere nicht, verdränge nicht. Nein, stell dich diesen Dingen. So viele Christen verdrängen. Bete, dass der Herr das wegnimmt. Das ist ja auch eine Form der Verdrängung. Oder da gehst du zum Psychiater, da gibt er dir ein paar Tabletten, dass du es unterdrücken kannst. Wir neigen zum Ignorieren, zum Bagatellisieren. Nein, wir sollen uns der Situation bewusst werden und der Situation stellen. Und dann Korrektur annehmen, wenn es nötig, sich was sagen lassen und dann widerstehe dem Teufel und nicht Vogelstrauß-Politik. Viele wollen es nicht wahrhaben, dass sie geschieden worden sind, dass sie was verloren haben, dass sie arbeitslos geworden ist. Sie wollen nicht wahrhaben, wir werden älter. Gucken sie im Spiegel und denken, ich muss mich jetzt verjüngen. Lifting und sonst was. Verstehst du? Nur, da gibt es so viele Cremen dazu. Dass du noch ein bisschen fetter aussiehst. Weißt du? Du darfst es nicht verdrängen. Wenn wir krank sind, sind wir krank. Was soll das? Aber wir dürfen auch eines nicht, wenn wir in der Krise, in der Not sind, die Dinge auch nicht überbewerten. Wir dürfen nicht überbewerten, nicht unterbewerten und auch nicht überbewerten. Und daraus entsteht nämlich Angst und Panik. Das lähmt uns und macht uns blind für die Lösungen Gottes. Die Hagar, die Mutter von Ismael, die wurde in die Wüste geschickt. Der Junge ist beim Verdursten und sie schreit zum Herrn, lieber Gott, mein Sohn verreckt, mein Sohn verdurstet. Du hast doch dem Abraham verheißen, dass alle Völker gesegnet werden sollen und der Ismael, mein Junge, der verreckt. Und dann sagt der Herr zu der Hagar, steh auf. Weißt du, was da war? Mit ihrem Bauch lag sie auf der Quelle. Und da fing plötzlich Wasser an zu sprudeln, als sie aufstand. Sie hat es gar nicht gemerkt, dass der Bauch schon nass ist. Versteht? Aber unter ihr war die Quelle. Steh auf. So entdeckt man Quelle. Wir flennen, wir heulen, wir betteln. Wir sollen aufhören zu betteln. Steh auf und du wirst sehen, Gott wird dich führen. Und dann entdeckt sie eine Quelle, dass sogar später Isaac und Ismael zusammen beide an dieser Quelle mal standen und zusammengekommen sind. So, zu den Fehlern musst du stehen und die Verantwortung übernehmen, egal was es ist. Wir haben Fehler gemacht und unser inneres Ja muss zu diesen Fehlern stehen, sich bekennen. Ja, das ist meine Situation, ich akzeptiere. Aber, das ist diese Theorie, die ich dir weitervermitteln würde. Ja, aber wir verzweifeln da drin nicht. Ja, aber wir geben uns nicht auf. Die Dinge sind so, aber wir gehen nicht zurück. Die Tatsache ist so, wir sind in dieser Patsche drin, aber wir bleiben nicht hier. Wir bauen hier keine Hütten, keine Zelte im Tal. Die Täler müssen so schnell wie möglich durchschritten werden. Wir fangen was Neues. Ja, das ist so, aber wir machen weiter. Du musst das eine, das Schicksal akzeptieren und annehmen und nicht gleich sich grämen und grübeln und dich da vom Teufel irgendwelche quälende Gedanken einflößen lassen, die dich nachher zermürben und dich noch kränker machen, als du bist. Das Leben geht weiter. Wir müssen lernen, verlorene Schlachten zu vergessen. Lerne, verlorene Schlachten zu vergessen. Das ist so wichtig, auch in der Krise. Hab falsch gemacht, naja, was soll's. Ich raff mich auf und ich gehe weiter. Menschen des Glaubens raffen sich immer wieder neu auf. Jesus sagt zu den Leuten, bei diesen ganzen Heilungswundern, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Heilung beginnt mit dem Aufstehen. Nicht mit dem Liegenbleiben und sich aufgeben und resignieren oder sich wegwerfen und alles hinschmeißen, verzweifeln. Nein, steh auf. Die Krise will geistlich bearbeitet werden und verarbeitet werden. Dass du wieder neu eine Anbindung an Gott suchst. Herr, wo habe ich dich verlassen? Wo bin ich oberflächlich geworden? Oft kommen Krisen, das weiß ich von meinem persönlichen Leben, wenn ich nicht richtig mit Gott verbunden war. So ein bisschen Larifari, so ein bisschen oberflächlich. So Sonntagschrist, da kamen Krisen. In der Krise soll man lernen, Gott arbeiten zu lassen und Gott Gelegenheiten geben, Gott alles in seine Hände legen. Als David vor seinem Sohn Absalom floh, da hat er nicht die Bundeslade mitnehmen lassen, den Absalom, nein, Er hat sich nicht da berauben lassen. Er ließ nicht zu, dass der die Verheißungen Gottes nimmt. Er ließ nicht zu, du darfst nicht dem Feind alles überlassen. Ja, das ist der Teufel, wir leben in einer dämonisierten Welt. Ich kann nicht sagen, nein. Er hat Gott das alles überlassen und Gott sollte für ihn streiten. Und Gott sollte für ihn kämpfen. Er hat alles in die Hände Gottes gelegt. Geschwister, das ist, wie man Krisen löst. Und das war sein eigener Sohn, sein erstgeborener Sohn. Der schöne Absalom. Und David kehrte nicht auf gegen Gott, rebellierte nicht, ergriff nicht egoistisch in seinem blinden Verteidigungswahn, ich muss was tun. Nein, Gott, mach du das. Mach du das. Er fügte sich dem Willen Gottes, als der eine ihn mit dem Dreck bewarf. Ja, vielleicht hat Gott gesagt, dass er mich mit Dreck bewerfen soll, der Nachkomme Sauls. Vielleicht hat Gott gesagt. Weißt du, er hat es aus der Hand Gottes genommen, jede Situation aus der Hand Gottes. Und er fügte sich dem Herrn, er versteckte seinen Zustand nicht, verdrängte seinen Zustand, sein Leid nicht, unterdrückte seine Gefühle nicht. Da heißt es in 2. Samuel 15, Vers 13, er weinte im Gehens und war sein Haupt verhüllt. Er weinte im Gehens, verstehst du, hat ihn beschäftigt, die Krise ist ihm unter die Haut gegangen. Er weinte im Gehens, im Fliehen, er weinte. Er schämte sich nicht an seinem Leid. Also weißt, verstehst du, ich habe ein Handicap und dann schäme ich und dann unterdrücke und verstecke. Nein, David stand zu seinem Schmerz. Aber er rüstete sich zum Kampf gegen Absalom. Und in aller Entschlossenheit ging er vor und fechtete es durch. Krisen müssen bewältigt werden. Und dazu brauchst du Durchhaltevermögen. Und zwar von oben. Starkes Immunsystem. Um die Chance zu nützen. Weißt du, man muss sich zwingen, festklammern, festhalten. Ich lass dich nicht, Herr, du segnest mich denn. Wenn äußere Sicherheit schwinden, wird die innere Sicherheit aufgebaut. Wenn alles mir weggeht, Ängste einen quälen, wenn nachts die Nerven dir in den Schlaf rauben und alles scheint jetzt, alles ist gegen mich, alle haben sich gegen mich verschworen und du hast keinen Halt mehr, trau auf den Herrn, der Herr ist treu, der Herr ist wahrhaftig. Der ist dein Vater, der ist dein Helfer. Er verlässt uns nicht. Und das ist die Lektion, die wir in den Krisenzeiten lernen dürfen. Das ist unser Vorrecht. Gott verlässt mich nicht. In 1. Petrus Vers 5, Kapitel 5, Vers 6, da heißt es, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erlöse zu seiner Zeit. Gott hat festgelegt, wie lange die Krise dauert. Meistens 21 Tage. So nach der Bibel. So ist es ein schmerzhafter Prozess. Weißt du, aber das ist der biblische Weg der Heiligung. Krisen demütigen uns, Krisen bringen uns in den Feuerofen. Da schmilzt der ganze Stolz, zerbricht alles. Alle sehen, dass ich geschlagen bin, dass ich gedemütigt worden bin. Alle sehen es. Aber David steht. Er weint, während er geht und verhüllt sein Angesicht. Wir werden von Gott gehalten in der Krise. Es fällt uns zuerst mal schwer, die Krise anzunehmen. Nimm es an, aus der Hand Gottes. Das gehört auch zur Handschrift des Herrn. Das Schwierigste ist, die Krise zu akzeptieren. Wie gesagt, die machen uns Angst, erschüttern uns, rauben uns den Schlaf womöglich, aber das ist die Handschrift Gottes. Und die Handschrift Gottes sagt, ich liebe dich, mein Kind. Weißt du, das ist Liebe. Gott straft und züchtigt uns auf der einen Seite, so steht es in der Bibel, aber er hat Gedanken des Friedens mit uns und nicht des Leides. Die meisten Leute denken, Gott quält mich. Gott quält niemand. Gott will uns durch diese Krisen reifen lassen. Das sind Signale aus der unsichtbaren Welt. Krisen wollen Veränderung bei uns bringen. Und zwar weg von äußeren Lebensumständen, von Gewohnheiten und so weiter. Mehr nach innen schauen, von innen her leben. Die innere Einstellung, die innere Haltung, die innere Denkweise und die inneren Ansichten sind jetzt wichtig. Was ist in dir los? Was passiert in dir? In jedem Fall beinhalten Krisen schmerzhafte Prozesse auf der einen Seite, aber letztendlich, sie erlösen uns von manchen liebgewonnenen, nichtsnutzenden Gewohnheiten. Jede Operation tut weh. Und das ist so eine Wurzelbehandlung, eine Krise, eine Wurzelbehandlung. Etwas Neues, Reifen, innere Reife soll in meinem Leben entstehen. Muss ein neues Denken entwickeln. In Zeiten der Not muss ich lernen, aus der Not herauszubrechen, mit Gottes Hilfe aus dem Trott, aus der Routine, aus dem Schema, was es auch immer ist, in Zeiten der Not, da bist du nicht mehr wie üblich und jetzt lernst du, du gewöhnst dich an was Neuem durch die Gnade Gottes. In Zeiten der Not setzt du Zeichen, tust Ungewöhnliches, was du sonst nie tun würdest. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Plötzlich beginnst du was Neues. Mach aus einer Krise das Beste. Lerne, alle Zeit zu triumphieren, in der Krise. Triumphieren. Weißt du, da würden manche heulen und sich verstecken. Gott bitten, schicke uns mir ein U-Boot oder einen Fisch wie beim Jona, der mich verschlingt. 2. Korinther 2, Vers 14 sagt Paulus, Gott sei Dank. Verstehst du? 2. Korinther ist ja der Tränenbrief. Gott sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Jesus Christus und uns Erkenntnis schenkt. Weißt du, durch Krisen bekommst du Sieg, bekommst du Erkenntnis. Erkenntnis, die du auf keine Universität bekommst. Das ist die Lebensschule, die Lebensuni. Krisen ist Stress und für viele ein Problem. Aber man muss diese Krise göttlich und geistlich lösen und geistlich beantworten und nicht fleischlich. Verstehst du, einfach in der Luft fechten und so tun, als ob. Nein, und wir müssen es nicht überspielen. Wenn du der Krise fleischlich begegnest, wird es nur noch schlimmer. Du verschlimmerst deine Situation, vergrößerst sie. Wenn du mit anderen darüber redest, gleich so vielleicht eine Anzeige setzt oder gleich an die Bildzeitung rennst, so viele doofe Christen rufen gleich die BZ an, wenn nicht so läuft, wie sie wollen. Gleich die BZ anrufen. Vergiss doch, das ist Schmarrn. Da wird nur dein Problem viel größer und viel schlimmer. Wenn du dort redest, du streust nur bösen Samen aus, verherrlichst den Teufel dabei. Rede mit Gott über deine Krise und warte auf seine Antwort, auf seine Hilfe. Sei still. Und erst wenn du still bist, fängt Gott dich zu führen, dich zu leiten, dich in der Wüste zu versorgen, mit Manna, mit Wachteln und was weiß ich, mit Wasser. Lass Gott in deine stressige Situation hinein. Weißt du, lass Gott die Leute aus deinem Leben zu nehmen, die dir Stress machen. Lass Gott dein Leben verändern und dein Leben steuern. In der Krise fang an, bewusst dir der Gegenwart Gottes zu sein. Ich weiß, Gott ist auch in dieser Situation bei mir. Wie hat er gesagt, alle Tage bin ich bei euch. Bis an der Weltende. Fange an, Gott zu preisen und Gott für alles zu danken. In der Krise. Ich habe mir eines gelernt für mein persönliches Leben. Du kannst machen oder nicht machen, was du willst, ist dein Problem. Aber ich habe angefangen, Gott zu danken, auch wenn ich Krisen habe. Beginne Gott in deiner Krise zu danken. Weißt du, ich habe ein einfaches Gebet für mich persönlich, mach nicht kompliziert. Ich mag das Komplizierte theologisch nicht, obwohl ich Theologe bin. Weißt du, ich fange mit Danken an. Beginn dein Gebet mit Danken. Paulus hat hier geschrieben, 2. Korinther 9, 15, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Sag einfach, danke Jesus. Danke Jesus. Das ist so kinderleicht. Danke Jesus. Beginne deine Gebete, egal welche Gebete, Fürbittegebete, Flehen und so weiter, mit Danke. Sag Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mach dir zur Gewohnheit. Danke, Jesus. Wenn du Jesus dankst und Jesus dankst, plötzlich hast du eine positive Einstellung zu den ganzen Dingen. In der Bibel heißt es, lasst eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Danke, Jesus. Kleide alle deine Bitten mit Dank ein. Verpack sie in Dank. Sag Danke, Jesus, dass du mir einen tollen Urlaub schenkst, obwohl ich noch gar nicht in Urlaub gehe und noch gar kein Geld für den Urlaub habe. Danke, Jesus, dass du unsere Kinder gesund hältst. Verstehst? Danke, Jesus, dass du uns Arbeit gibst. Danke, Jesus, dass du das Herz meines Chefs umstimmst, dass er mir Gehaltserhöhung gibt. Verstehst? Danke, Jesus. Fang an, Jesus zu danken. Danke, Jesus, dass du mich gut versorgst. Es gibt so viele Gebete. Ich will dir nur helfen, dass du anfängst zu danken. Danke, Jesus. Oh, dass ich gute Geschäfte mache. Weißt du, das klingt schon alles ganz anders. Danke, Jesus, dass die Gemeinde weiter wächst. Dass du zu deinem Recht in meinem Leben kommst. Sag danke, Jesus. Wir sollen Dank alle Zeit sagen für alles. Danke, bevor es geschieht. Danke, Jesus, dass er deine Gebete beantwortet. Auf seine Art und Weise. Was hat Jesus am Grab von Lazarus gemacht? Das war eine Krise. Guck mal, Martha, Maria, die plärren. Unser Bruder, ja, Lazarus ist tot, der stinkt schon und der liegt dort im Grab. Und dann steht Jesus am Grab von Lazarus und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Verstehst du, er hat gedankt. Vater, ich danke dir. Und dann dreht er sich zum Grab und sagt, Lazarus, komm raus. Du kannst ja zu deinem Problem sprechen, wenn du Gott gedankt hast. Und das ist in der Krise. Fang an, Gott zu danken. Und dann wirst du den Lazarus auferwecken können. Dann wirst du dein Problem lösen können. Sprich zu deinem Problem. Aber du kannst erst zu deinem Berg sprechen, wenn du gedankt hast. Fang an, Gott zu danken. Sag, danke, Jesus, dass du mir das und das und das gibst. Und das ist schon im Glauben nehmen. Das ist im Glauben nehmen. Du sagst, danke. Nicht, ich verschieb das weg. Nein, danke, Jesus, dass du mich gesund machst. Nicht, dass du mich heilst, du machst mich gesund. Und zwar rundum. Dass du, danke Jesus, dass du mir Wohlsein und Wohlbefinden schenkst. Danke Jesus, fang an zu danken. Dass du mich aus der Krise rausholst. Fang an zu danken, lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Danke Jesus, dass du auch diesen Gottesdienst für möglich gemacht hast. Dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dein Wort hören durften, dass wir dein Wort verstehen. Ja, und dass wir dich lieben dürfen. Danke Jesus, dass wir auf dieser Welt sein dürfen. Und selbst wenn uns schlecht geht, Herr, ich danke dir, dass du immer das Beste für uns willst. Und dass du das Gute in unserem Leben kreierst. Und dass du uns hilfst in aller Schwachheit. Danke Jesus, dass du uns nicht verlässt, dass du nicht von uns weichst, dass du uns behütest und dass du uns bewachst, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, Herr Jesus. Auch wenn wir noch vieles falsch machen, danke, Jesus, dass du uns hilfst, Fehler zu korrigieren, zu verändern und zu wachsen im Glauben. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Wir wollen dich loben und preisen. Danke, Jesus. So, wir singen noch.